Herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute geht es ein bisschen um den Lösungsraum quasi von bildverarbeitenden Systemen, also eigentlich von der zentralen Verarbeitungseinheit. Wenn man natürlich aber auch vielleicht wirklich Themen wie den PKW-Bereich oder andere Märkte ausschließt, wo man von extrem hohen Stückzahlen spricht. Aber bevor ich jetzt da schon zu tief eintauche, möchte ich wie immer natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein.
Ja, schön mit dir über die Sachen wieder quatschen zu können. Ich habe es ja einleitend schon gesagt, ne? Wir wollen heute ein bisschen philosophieren, eher vielleicht um die Lösungsansätze im Embedded-Bereich, ne, gar nicht so stark heute auf die Bildverarbeitung eingehen, sondern eher, wie man die umsetzt, in welche Lösungen, wenn man wirklich die, ja, ich sag mal, High-Volume-Märkte ausschließt und aber trotzdem sagt, ja, man braucht ja Ansätze von Low-Cost, Mid-Range bis zu einer High-End-Lösung.
Genau. Wir haben uns ja in einer der vergangenen Folgen über das EVA-Prinzip unterhalten. Jetzt werden legendär, glaube ich auch. Und jetzt würden wir uns an der Stelle um die Verarbeitungseinheit natürlich ein bisschen kümmern. Du hast ja schon gesagt, irgendwie, wenn man abseits vom PKW-Markt ist, also sprich die hohen Volumina nicht hat, dass man dann schauen muss, welche Architektur, welche Elektronik passt tatsächlich zu meinem Anwendungsfall. Und wie flexibel brauche ich das Ganze auch?
Genau. Es ist ja dann oft so, dass nur weil man quasi Märkte ausklammern, in Anführungszeichen, die Anforderungen nicht dann am Ende vom Tag doch die gleichen sind, wenn nicht sogar höher, ne?
Richtig, genau. Also da muss man eben ganz klar sagen, über das Volumen wird natürlich dann auch der Preis definiert und heißt aber nicht, ne, dass Anforderungen an funktionale Sicherheit, an Latenz, an irgendwie Dokumentation und sowas einfach geringer ist an der Stelle. Deswegen muss man sich das schon auch im Vorfeld überlegen, wie schaut denn am Ende mit meiner Applikation denn meine Elektronik am Ende aus?
Genau. Und ich meine, da gibt es natürlich auch Technologien, die Sachen, die du angesprochen hast, ne, wo wir dann irgendwo das Gefühl haben, ja, die gibt's, aber eigentlich passt es nicht. Ne?
Genau, richtig. Also man muss nämlich sich auch überlegen, in dieser Folge, die ich gerade erwähnt habe, haben wir natürlich auch drüber gesprochen, was kann ich am Ende realisieren? Also was für Chips habe ich am Ende zur Verfügung, wo ich dann auch darauf zugreifen kann, um dann meine Applikation draufzubringen. Und genau das ist so ein bisschen der Spagat, den ich schaffen muss. Was habe ich zur Verfügung? Wie komme ich zum Ziel? Und kann ich damit alle Anforderungen dann erfüllen auch?
Genau. Also letztendlich, ich meine, ich habe mich ja auch in der legendären Folge geoutet als der Idealist. Von dem her kann ich ja erstmal noch ein bisschen theoretischer sprechen. Ich sag mal, wenn man jetzt in der Bildverarbeitung bleibt, gewisse Technologien aber aus den Gründen ausschließt, ich brauche ja trotzdem quasi irgendwo eine Parallelverarbeitung, ne? So nennen wir es mal völlig allgemein. Also ich habe ja trotzdem einen Teil der Bildverarbeitung, die ich da unterbringen muss. Da gibt es natürlich verschiedene Technologien, wie ich das machen kann. Ne? Kann ich mit einer GPU machen, kann ich mit einem FPGA machen, ganz unterschiedliche Ansätze. Ich brauche natürlich auch irgendwo ja eine klassische CPU, um gewisse Themen zu machen. Dann brauche ich vielleicht noch irgendwelche dedizierten Hardware-Beschleuniger. Ne? Das ist so erstmal die ideale Welt, ne? Wo man sagt, ja, diese 3, 4 Komponenten braucht man erstmal und braucht man halt dann, je nachdem, ob man jetzt eher in dem Low-Cost-Bereich, High-End oder irgendwo dazwischen ist, halt in unterschiedlichen Ausprägungen.
Genau, die Frage ist dann immer, wo sitzen diese Komponenten tatsächlich? Natürlich am meisten Spaß macht so ein bisschen im High-End-Bereich zu sein, da kann man natürlich viel spielen, hat natürlich aber dann auch ein bisschen so das Thema, dass dann die Elektronik nicht unbedingt ja, kostengünstig sein wird. Also von daher, gerade in diesem High-End-Bereich kann man sich überlegen, dass man dann eine Multi-Chip-Lösung hernimmt, wo dann die einzelnen Komponenten, wie du es beschrieben hast, ja auch in unterschiedlichen Microcontrollern, CPU, FPGA quasi verteilt sind. Führt aber natürlich dazu, dass die Systemkomplexität extrem groß wird. Das heißt, ich kann meine Applikation, ich kann da super tolle Sachen machen, muss mir aber bewusst sein, dass A, die Elektronik teurer wird und durch die Komplexität natürlich ein gewisses Entwicklungsbudget dann auch einfach größer wird.
Aber wenn ich natürlich ein komplexes System, ein High-End-System bauen will, ist es aber vielleicht trotzdem der richtige Ansatz, ne? Also ich sag mal,
Absolut.
Ich muss dann, wie du gesagt hast, jetzt auch nicht immer nach den einen Chip suchen, ne? Nur weil man sagt, ich will jetzt hier über ja, gewisse Kameraschnittstellen wie CSI-2 meine Kameras anschließen und ich brauche aber dann noch die und die GPU. Das engt natürlich oftmals den Lösungsraum wegen sehr ein. Ne?
Den gibt's ja vor allem auch in der Regel nicht. Also wenn ich mir jetzt halt überlege, ich bin Chiphersteller, dann habe ich natürlich ein hohes Interesse daran, meinen Chip möglichst breit zu verkaufen. Das heißt, der kann dann die Masse dann auch bedienen, aber wenn ich jetzt halt gerade in diesem High-End-Bereich bin, dann habe ich vielleicht eine sehr nischige Applikation und dann gibt's einfach diesen einen Chip, diesen einen Zauberchip, würde ich fast sagen, der alles vereint, dann einfach auch nicht im Markt und dann muss ich schauen, also entweder kann ich einen Sand in den Kopf stecken oder andersrum oder ich kann dann mir überlegen, was ist eine mögliche Lösung und dann kommen wir nämlich genau zu diesen Multi-Chip-Ansätzen.
Genau, also gerade für den High-End-Bereich sind ja auch dann Themen, die wir schon öfter realisiert haben, ne? Kann man natürlich dann durchaus überlegen, ich sag mal wirklich eine von etablierten Standardherstellern in dem x86er-Bereich, da eine CPU zu nehmen mit einer integrierten GPU und vielleicht aber nicht gleich draufzusetzen, dass ich jetzt noch CSI-2-Schnittstellen habe, ne? Weil ich kann ja durchaus für ein High-End-System auch nochmal einen komplexeren FPGA oder andere programmierbare Einheit davor setzen und dann relativ schön latenzarm abgesichert über PCI Express die Daten von meiner Vorverarbeitung, von meiner Anbindung der Schnittstellen in meinen eigentlichen Rechenkern streamen. Ne? Und da gibt's ja gerade, wenn man eben High-End-Applikationen hat, dann ja vielfältige Lösungen, wenn man sich ein bisschen davon löst, den einen Chip zu suchen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, den will man jetzt gar nicht haben. Man ist vielleicht auch offen, eine x86-basierte Architektur zu nehmen. Dann hat man ruckzuck auch Riesenvorteile, was die Speichertiefe angeht, weil man ist ja auch relativ schnell in dem Standardmarkt, wo es Lösungen gibt mit 16, 32, 64 Gigabyte Zwischenspeicher, wo das gar nicht mehr so die Frage ist und man aber vielleicht genau Applikationen hat, wo man genau das braucht. Ne? Aber ich meine, wie du gesagt hast, ne, man muss es schon auch bezahlen können.
Genau, ne? Genau. Weil der nächste Schritt ist dann natürlich, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt ein bisschen runter von meinen Anforderungen. Ich möchte ein bisschen von der Elektronik sparen, ich möchte auch ein bisschen von der Komplexität in der Entwicklung einsparen, dann müsste man sich ja natürlich als nächstes überlegen, was wäre denn der next kleinere Schritt? Also du hattest ja
so,
schon
so ein Midrange.
So Midrange
quasi. Aber gleichzeitig bei meiner idealen Systemarchitektur zu bleiben. Ne?
Ja, das versuche ich gerade umzusetzen, gedanklich, wo wir da landen könnten. Denn du hast ja von einem Datenaggregator quasi gesprochen, was irgendwie so ein FPGA sein könnte mit den entsprechenden CSI-2-Lanes, dann PCI Express an eine x86-Architektur. Man könnte natürlich Teile von dieser fast schon idealen Systemarchitektur, würde ich fast sagen, beibehalten und aber schauen, dass man irgendwie die Komplexität ein bisschen rausnimmt. Wo wären wir denn da? Also ich wäre jetzt gedanklich eigentlich dabei, dass ich sagen würde, so ein x86-CPU mal eine Nummer kleiner. Da gibt es entsprechende Microcontroller, dass man auf sowas dann setzt.
Genau, also ich sag mal, es musste dann auch nicht PCI Express sein, ne? Aber so die Aufteilung kann man natürlich trotzdem erstmal beibehalten, ne? Genau, dass man ja eine programmierbare Hardware hat oder einen Teil davon in seinem Chip. Ne? Also da gibt es dann durchaus auch schon Single-Chip-Lösungen. Trotzdem vielleicht einen sehr performanten internen Bus. Klar habe ich dann vielleicht eher die ARM-Core-basierten Chips, kann dann aber, wenn es zum Beispiel noch notwendig ist, wenn ich dann noch performante Hardware-Beschleuniger noch ankoppeln will, über ein externes PCI-Express gehen, ne? Kann da quasi noch flexibel was ankoppeln. Aber das wäre dann so quasi, ich würde die Systemarchitektur beibehalten, also sprich, ich habe eine sehr transparente Vorverarbeitung, ein Aggregator, wie du auch gesagt hast. Ne? Ich kann da alles machen, ich kann aber trotzdem noch dafür sorgen, dass ich eine sehr performante Schnittstelle habe in meine vielleicht Standard-CPU-GPU-Welt und wo ich dann aber immer noch zusätzlich mit irgendwelchen externen Hardware-Beschleunigern arbeiten kann.
Das ist natürlich genial. Das heißt, du bleibst bei deiner logischen Systemarchitektur, hast aber tatsächlich von der realen physischen Systemarchitektur auf einmal nur noch eine Single-Chip-Lösung. Das hatte ich jetzt tatsächlich, als ich dich so gefragt habe, gar nicht im Kopf, aber das ist natürlich der nächstbeste Schritt an der Stelle. Und wir sind dann auch kostentechnisch dann eher im Mid-Range-Bereich. Wenn wir uns jetzt quasi nochmal einen Schritt weiter gehen Richtung Low-End, also quasi wo man sagen muss, Mensch, wir müssen wirklich Kosten sparen, die Applikation muss halt laufen, ohne großes Firlefanz, dann sind wir aber quasi immer noch bei einer ähnlichen logischen Systemarchitektur, aber müssten vermutlich wieder an der CPU ein bisschen irgendwo sparen, oder?
Ja, also ich sag mal, es kann dann natürlich auch schon sein, dass man die ganzen Daten dann nicht mehr über die CPU laufen lassen kann, ne, weil man vielleicht nur einen kleinen Cortex-Prozessor hat in seiner Embedded-Architektur und vielleicht entweder die komplette Verarbeitung im FPGA oder DSP. Muss ja nicht immer nur ein FPGA sein, nur weil wir hier uns in die Technologie verliebt haben, ne? Aber es ist oftmals schon auch der richtige Ansatz. Aber ich sag mal, das ist dann letztendlich so der nächste Schritt, ne, dass man sagt, okay, ich kann auch vom FPGA noch kleiner werden. Ich habe dann eher nur noch so eine Control-CPU, die vielleicht nur Cortex-basiert ist, muss ich natürlich dann alles, was ich wirklich an Bilddatenverarbeitung machen will, komplett auf der untersten Hardware-Ebene realisieren. Aber auch das ist möglich und habe aber immer noch die gleichen Vorteile, die sich eigentlich durch die drei Varianten, die wir jetzt heute besprochen haben, durchziehen. Also ich kann wirklich die Latenz im Griff haben, ich kann Themen der funktionalen Sicherheit im Griff haben, ich habe immer noch Architekturen, wo ich nicht wie bei einem der prominentesten Vertreter in dem Bildverarbeitungsbereich irgendwo Blackbox-Themen habe oder vorgefertigte Linux-BSP, sondern ich habe immer noch alles in der Hand. Ich kann selbst, wenn ich andere Betriebssysteme einsetzen will, wenn ich vielleicht auch komplexere Ansätze machen will, ich habe da wirklich die komplette Flexibilität auch dann in meiner Softwarearchitektur noch mit in der Hand und das, so sehen es wir zumindest, ne, eigentlich über die komplette Bandbreite, ne, so von Low Cost, die man natürlich schon sehr optimieren muss, ne, bis über Midrange, wo ich schon sehr viel Flexibilität habe, bis zu den High-End-Produkten, aber da gibt es eigentlich keine Gegensätze, ne? Dass man sagt, nur weil man jetzt da auf verschiedenen Feldern spielen will, schließt das eine das andere aus oder ich bin zu schnell bei einem Hersteller und will mit dem unbedingt was machen und komme schon fast nicht da los. Ne? Da versuchen wir zum Schluss auch ein bisschen immer solche Themen aufzubrechen. Am Ende vom Tag kann es natürlich trotzdem sein, dass ein gewisser Hersteller oder gewisser Ansatz trotzdem genau der richtige ist. Ne? Aber ich sag mal, das alles immer wenig so im Hinterkopf zu haben, tut oftmals schon gut, wenn man in der Systemauslegung ist.
Ja, da ein bisschen im Lösungsraum denken. Das war jetzt eine schöne Zusammenfassung von dir. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine E-Mail-Adresse podcast@solectrics.de. Da kann man Hinweise, Anmerkungen und auch Fragen uns stellen, die wir dann gerne in unserem Podcast mit aufnehmen.
Und ansonsten wünschen wir wie immer eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.